Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Wie Journalisten vor Hass und Hetze aus dem Netz geschützt werden können, darüber spreche ich gleich mit dem preisgekrönten Internetaktivisten Markus Beckedahl. Neustart bei den Tiroler Festspielen Erl, wie der Frankfurter Intendant Bernd Löbe neuen Schwung in das Haus bringt, zeigt die heutige Premiere. Und über die Windradprämien-Idee der SPD spreche ich mit der Schriftstellerin Julie C., deren Bestseller Unterleuten davon erzählt, wie ein ganzes Dorf über einem Windparkprojekt auseinanderbricht. Das Ausmaß von Hass und Hetze gegen Journalisten im Netz zeigt sich gerade wieder an zwei aktuellen Fällen. Im Zusammenhang mit der Umweltsau-Satire des WDR wurde ein freier Journalist massiv bedroht und der Journalist und Blogger Richard Gutjahr, der 22 Jahre für den BR tätig war, wirft dem Intendanten des Senders in einem offenen Brief vor, ihn mit massiven Drohungen und Hassmails alleingelassen zu haben. Im Programm von Deutschlandfunk Kultur war dazu heute der Journalist und Digitalexperte Dennis Horn im Gespräch.
Wenn wir über die digitale Welt sprechen, dann ist die Diskussion darüber oft sehr technisch gelagert. Das schließt aus und ignoriert, dass das, was wir im digitalen Raum erleben, ein ganz großer kultureller Faktor ist. Und diese Kultur muss man kennen und verstehen und fühlen. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Entscheider wissen, dass dort ein massiver Umbruch stattfindet. Aber sie verstehen und fühlen diesen Umbruch nicht. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Wir sind jetzt ein Land von gut 80 Millionen Menschen und haben Kommentarspalten, in denen einige wenige es schaffen, den Diskurs zu bestimmen. Und zweitens Medien, die damit so unbedarft umgehen, dass diese wenigen es schaffen, diesen Diskurs auch über die Kommentarspalten hinauszutreiben.
Sagt der Digitalexperte Dennis Horn. Und ich bin jetzt mit Markus Beckedahl verbunden. Er ist einer der bekanntesten Internetaktivisten hierzulande und Gründer des ausgezeichneten Blogs Netzpolitik.org. Guten Abend, Herr Beckedahl.
Guten Abend.
Stimmen Sie denn Dennis Horn zu, dass im Prinzip das Grundverständnis für die digitale Welt als kulturellem Raum fehlt? Zeigen das diese beiden Fälle jetzt gerade wieder?
Ja, das hat Dennis Horn ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir haben vor allen Dingen in den oberen Rängen unserer Institutionen noch Menschen, die häufig die digitale Welt aus dem Fernsehen kennen, die selbst nicht dort aktiv sind, die auch viele Rahmenbedingungen, auch viele Debatten ganz anders einschätzen, weil ihnen die Erfahrung fehlt und weil sie zu wenig auf die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hören, die diese Erfahrung gesammelt haben.
Ist das denn dann auch ein Generationenkonflikt, der sich hier zeigt?
Ja, das ist sicherlich ein Generationenkonflikt, aber das ist auch sicherlich ja noch eine, also hier prallen die Denkweisen von gestern auf die Denkweisen von heute und morgen. Und wer in Institutionen von gestern groß geworden ist, verfügt möglicherweise, zumindest sehr häufig, nicht über die Erfahrung, um eine vollkommen veränderte mediale Umwelt von heute richtig einschätzen zu können. Und gerade hier im Fall von Richard Gutjahr oder dem WDR-Beispiel mit der Umweltsau kommt ja noch hinzu, dass beide betroffenen Journalisten freie Mitarbeiter waren, wo, sagen wir mal, aus der Sicht einer Institution diese freien Mitarbeiter nicht ganz so schützenswert gelten wie feste Mitarbeiter, in heutigen Zeiten aber feste Mitarbeiter im öffentlichen Rundfunk gar nicht mehr so vielfältig vertreten sind, weil es kaum noch Möglichkeiten für eine Festanstellung gibt und gleichzeitig diese freien Mitarbeiter dort draußen als Vertreter des öffentlichen Rundfunks wahrgenommen werden, aber gleichzeitig nicht den notwendigen Schutz ihrer Institution erhalten, was eigentlich eine Frechheit ist.
Wie müsste denn so ein Schutz aussehen? Also wie kann das praktisch ablaufen?
Also in diesen beiden Fällen bei der Umweltsau, diesem WDR-freien Journalisten, wo dann Neonazis wohl vor der Tür standen und quasi demonstrierten, beziehungsweise bei Richard Gutjahr, der weltweit von vielen Nazis beschimpft, mit Morddrohungen überhäuft wurde, braucht es auf jeden Fall mal die Zusicherung, dass von unseren vielen Haushaltsgebührengeldern, die in die Institution reinfließen, es selbstverständlich sein sollte, dass jeder Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der massiv mit Morddrohungen bedroht wird, dass dem sämtlicher rechtlicher Schutz zur Verfügung stehen sollte und dass das nicht eine Rechtsschutzversicherung übernehmen sollte, sondern dass halt sämtliche Justizressourcen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hier schützend beiseite stehen.
Jetzt werden ja solche Bedrohungen und Beschimpfungen nicht selten heruntergespielt. Da heißt es dann, das sei ja nur im virtuellen Raum. Aber man weiß ja, dass Worte haben ja doch auch ihre eigene Realität und Kraft. Gehört das auch dazu, zu diesem Falscheinschätzen oder Unterschätzen des virtuellen Raums, des digitalen Raums, wie stark die Wirkung solcher Hassmails dann tatsächlich auf Menschen ist?
Ja, das kommt noch hinzu, dass das massiv unterschätzt wird. Hier hat es im vergangenen Jahr durch den Mord an dem CDU-Politiker Lübcke etwas mehr Bewusstsein gegeben. Aber 2020 müssen wir immer davon ausgehen, dass wenn es organisierte Hetzkampagnen im Netz gibt, dass es zu einem gewissen Prozentsatz auch in die analoge Welt rüberschreiten könnte und dass die Menschen, die quasi von diesen Hetzjagden online massiv bedroht werden, dass die auch offline aufpassen müssen, beziehungsweise wir sie besser schützen müssen gegen diesen Mob, der auch teilweise nicht zwischen digital und analog, zwischen Realität und Einbildung irgendwie unterscheiden kann.
Das heißt, die Angst dieser Leute oder auch die Verbitterung und das Handeln von Richard Gut, ja, das können Sie gut nachvollziehen und das hat auch seine Berechtigung?
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kenne die Geschichte von Richard Gut ja erst bereits vor 1,5 Jahren auf unserer Republika-Konferenz damit aufgetreten. Es ist ein erschütterndes Beispiel dafür, wie ein Mensch eigentlich durch Zufall quasi einem Mob zum Opfer fällt, der dann weltweit vernetzt, auch teilweise unter Ausnutzung dieser ganzen neuen Mechanismen der sozialen Medien, die halt Hass in der Vergangenheit massiv bevorzugt weitergeleitet haben, also quasi diesem Mob zum Opfer fällt und dann ja quasi alleine gelassen wird von der Institution, die er durch seine Arbeit unterstützt hat und wodurch er ja auch erst tatsächlich quasi in die Aufmerksamkeit dieses globalen Nazi-Mobs gefallen ist.
Jetzt hat man ja das Gefühl, dass diese beiden Fälle nicht zuletzt eine große Hilflosigkeit auch zeigen und dokumentieren. Was müsste denn da jetzt passieren oder was können wir daraus lernen?
Also was wir daraus lernen können und sollten ist, dass sehr rechte Kreise von Verschwörungstheoretikern bis Neonazis online sehr gut organisiert sind und zwar nicht nur in dem sichtbaren Teil des Internets, sondern auch in diesen ganzen unsichtbaren Teilen dahinter, die es immer wieder schaffen, sich auf einzelne Menschen, auf einzelne Ereignisse draufzustürzen, dadurch eine Welle zu organisieren, die dann wiederum von vielen Medien eher unbedarft, aber auch teilweise aus kommerziellem Eigeninteresse, weil es halt gut geklickt wird, dann aufgenommen wird, was dann wiederum dazu führt, dass Politiker sich dann teilweise ermuntert fühlen, auch etwas dazu zu sagen. Und auf einmal hat man eine Scheindebatte zu einem Scheinproblem, was wie in diesem Beispiel mit dieser Umweltsau, diesem Video, auf einmal zu einem ja fast schon Staatsskandalereignis hochgejazzt wird, was hätte verhindert werden können, wenn da ein paar Journalisten, ein paar Politiker mal ein bisschen besonderer damit umgegangen wären, mal besser darauf geachtet hätten, wer denn jetzt diese Welle gestartet hat, mit welchen Interessen und dass man halt sehr gut, sehr schnell hätte einschätzen können, dass man hier die falschen Seiten unterstützt und denen einfach noch mehr Macht gibt, irgendwie die Diskurse in unserer Gesellschaft zu manipulieren und in die falsche Richtung zu lenken.
Markus Beckedahl, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Seit September haben die Tiroler Festspiele Erl eine neue Leitung. Der Frankfurter Opernchef Bernd Löber hat das Haus übernommen. Der vorige künstlerische Leiter Gustav Kuhn hatte sich aus der Leitung zurückgezogen, nachdem ihm Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung vorgeworfen worden waren. Heute war die erste Premiere und was Bernd Löber sich vorgenommen hat, das beschrieb er in unserem Programm so.
Erl wird in den nächsten Jahren sicherlich einen Frankfurt-Touch haben, denn viele Künstler, die in Frankfurt groß geworden sind, die werden sich auf diese Weise bei mir bedanken. Und da geht es auch um Dirigenten. denen ich am Anfang ihrer Karriere zur Seite gestanden habe oder sie erst mit ermöglicht habe, die fragen jetzt auch nicht nach der Gage, wenn sie nach R kommen, sondern sie kommen auch aus Freundschaftsgründen. Und das ist meine Hoffnung, dass ich auf diese Weise auch auf dem musikalischen Feld das Niveau weiter steigern kann. Und gleichzeitig möchte ich die Freunde von R nicht verprellen, die dem Hause geholfen haben in Zeiten, wo es halt noch sehr schwer war.
Sagt Bernd Löbe, der neue Leiter der Tiroler Festspiele Erl. Heute hatte dort Gaetano Donizettis der Liebestrank Premiere und für uns war Franziska Stürz dabei. Frau Stürz, waren Sie denn angetan von dem, was Sie da heute gesehen und vor allem gehört haben?
Absolut, absolut. Ich war schon häufiger in Erl und ich muss sagen, der neue künstlerische Impuls, den Bernd Löbe da hineingebracht hat, der ist voll zu spüren. Es war schon die zweite Premiere jetzt dieser Winterfestspiele. Am 26. Dezember gab es schon Antonin Dvořáks Rosalka, inszeniert von Florentine Klepper und eben heute wieder von einer Frau inszeniert, der Liebestrank. Dorothea Kirschbaum ist dafür verantwortlich und sie hat diese Komödie von Donizetti in einen ganz geschicktes heutiges Bühnenbild gesteckt, nämlich einen Mehrzweckraum, einen Gesellschaftsraum, in dem dann diese Liebesgeschichte sich entwickelt und man ganz viel auch reflektieren kann über unsere heutige Zeit, ohne dass es aufdringlich ist. Und das ist genau der Punkt, was vorher in Erl nicht so möglich war, dass man doch wirklich irgendwie modernere Regie zugelassen hätte unter Gustav Kuhn. Und das schadet der ganzen Sache meiner Meinung nach nicht. Und es war hervorragend ausgeführt, insofern für einen Triumph erneut in Erl.
Und hat es auch musikalisch das versprochen, was Bernd Löbe da ja so angedeutet hat, dass er ja da doch das Niveau ein bisschen steigern wollte?
Absolut, vor allen Dingen in der sängerischen Besetzung, also wirklich Top-Kräfte in den Solisten. Da ist Benedetta Torre, die Adina, die das auch schon im Glyndebourne-Festival gesungen hat, diese Partie. Und dann sind es Ensemblekräfte aus Frankfurt, ganz junge Leute, die sich Herr Löbe auch ganz neu ins Haus geholt hat. Jonathan Abernethy als Neburino und Miklai Trapka, ein Pole, als Belcore. Ganz junge Leute, die toll spielen und vor allen Dingen wunderbar singen unter Sesto Quattrinis Leitung, der dieses Orchester-Festspiel Orchester, das nur sehr kurz immer zu Probenphasen zusammenkommt, wunderbar auf diesen italienischen Geist eingeschworen hat, finde ich. Da hören wir am besten mal kurz hinein.
Kleiner Ausschnitt war das aus dem Liebestrank von Donizetti heute bei den Tiroler Festspielen in Erl. Hatte das Stück Premiere. Franziska Stürz, Sie haben sich recht begeistert bis jetzt angehört. Denken Sie, das war jetzt richtungsweisend, dieser Neustart bei den Festspielen?
Ja, das ist also eine große Richtungsänderung. Herr Löbe hat es ja auch nicht ohne Grund angesprochen, dass es sicherlich andere Tendenzen oder Geschmäcker dort auch gibt, die Gustav Kuhn geprägt hat, der diese Festspiele nun einmal gegründet hat. Und das ist eine ganz, ganz große Veränderung, die da stattgefunden hat, dass also ein Gründer und auch wirklich Intendant, auch Regisseur und vor allen Dingen Dirigent, der auch mit diesem Orchester und den Solisten sehr intensiv gearbeitet hat und sie auch alle in der Hand hatte, was zu diesen Problemen dann geführt hat, weil es für manche eben unangenehm wurde, in dieser festen Hand gehalten zu werden. Das musste jetzt aufgebrochen werden. Und jetzt gibt es eben ein Team. Ich habe auch mich heute mit Natascha Müllauer, der kaufmännischen Geschäftsführerin, unterhalten, die das betont hat, dass nun dieser Teamcharakter gestärkt wird, dass Herr Löbe natürlich für die künstlerischen Seite absolut das Wort führt und entscheidet, auch für die Besetzung, diese hervorragende zuständig ist, aber es gibt dort feste Mitarbeiter. Es ist zwar ein Festspielbetrieb, aber man muss eben dort das ganze Jahr über arbeiten. Und da gibt es eben auch im Hintergrund Menschen, die das ganze Jahr über dort arbeiten. Und die hatten sich nach diesen MeToo-Vorwürfen oder Vorwürfen gegen Herrn Kuhn auch eben dann geschämt, in Erl zu arbeiten. Und das geht in so einer Gegend, die sehr ländlich ist und sehr klein. Eben Tirol, Erl ist ein Dorf, 1500 Einwohner. Das geht dort nicht. Und jetzt ist das also alles aufgearbeitet worden. Man hat eine Ombudsstelle auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo man sich eben melden kann, wenn es Probleme gibt. Es wurde alles geöffnet und letztendlich auch jetzt diese Regisseurinnen, diese Frauen, die hier viel stärker auch aktiv sind, das ist meiner Meinung nach eine absolute Zeitenwende. Und wenn es mit so hervorragender künstlerischer Qualität einhergeht, ist das doch richtungsweisend und absolut lobenswert. Deswegen kann ich mich nicht anders als begeistert darüber äußern.
Und fahren künftig auch gern dorthin, um sich die nächste Premiere dann wieder anzusehen.
Franziska, ja, auf jeden Stürz. Fall lieber. Lieber als vorher.
Franziska Stürz über die Tiroler Festspiele. Erldott hatte heute Donizettis Oper L'Elisir d'Amore, der Liebestrank, Premiere in der Regie von Dorothea Kirschbaum. Und die nächsten Vorstellungen sind am 4. und am 6. Januar. Wenn Einbrechern spektakuläre Museumsraubzüge gelingen, wie der Juwelenraub im grünen Gewölbe Dresden, wird schnell vergessen, dass die Diebe oft gar nicht die größten Feinde der Kostbarkeiten sind, die in Museen lagern. Viel schlimmer wirken sich Geld- und Personalmangel, Licht oder Feuchtigkeit in vielen Kultureinrichtungen aus. Was Kulturgüter in Museen wirklich gefährdet, das schauen wir uns dieser Tage in einer kleinen Reihe an. Heute bei Axel Schröder in der Kunsthalle Hamburg.
Ganz unten im Parterre der Hamburger Galerie der Gegenwart beugt sich Barbara Sommermeier über einen großen Leuchttisch voller Diafilmstreifen. Ein Auge geschlossen, das andere untersucht mit dem Vergrößerungsglas jedes kleine Detail der Fotos.
Das sind die Dias aus der Arbeit The Ballad of Sexual Dependency von Dan Goldin von 1992.
Barbara Sommermeier arbeitete als Restauratorin in der Kunsthalle und allein die Arbeit von Nan Goldin aus den 90er Jahren umfasst knapp 700 Dias, die bei Ausstellungen auf Leinwände projiziert werden, mit einer fast schon ausgestorbenen Technik, mit Diaprojektoren. Das Problem: mit jeder Ausstellung leidet die Qualität des Filmmaterials.
Wenn man mal davon ausgeht, dass ein Dia sorgfältig hergestellt wurde, wie es sein soll, dann ist eigentlich durch die Lagerung oder durch die Alterung ist eigentlich kein großer Schaden zu erwarten. Es verändert sich natürlich, aber das ist minimal. Das Entscheidende ist eben wirklich die Projektion. Also wenn man das Werk zeigen möchte, was man ja auch möchte, dadurch baut es sich ab und dadurch verändert es sich sehr, sehr stark.
Immerhin leuchten in den Diaprojektoren sehr helle, grelle Spezialbirnen und die hinterlassen auf dem Material ihre Spuren.
Also hier an dem Dia sieht man an dem Kunststoffrahmen, der ist sehr stark vergilbt, also so gelbe Ränder. Licht altert natürlich alle Materialien und deswegen sind natürlich Dias, die projiziert werden, Verbrauchsmaterialien. Und das macht es so schwierig, wenn man davon spricht, man möchte ein Kunstwerk erhalten. Wenn es aber gleichzeitig sich verbraucht, dadurch, dass es gezeigt und vermittelt wird, dann hat man eben ein Problem.
Bei Ausstellungen kommen daher eher Dia-Duplikate als Originale zum Einsatz, denn die bleiben besser geschützt in Klarsichthüllen und Archivkartons. Heute werden die 1700 Dias der Kunsthalle von einer Spezialfirma in den Niederlanden dupliziert. Und wenn möglich, überlässt es die Hamburger Kunsthalle es den Künstlern und Künstlerinnen, die Duplikate mit dem Original zu vergleichen. Zum Beispiel von der Fotografin Michaela Melian, erzählt Restauratorin Barbara Sommermeier.
Wir haben die Künstlerin eingeladen und haben mit ihr gemeinsam Tests angeschaut, in der Projektion dann auch, was ja immer ganz wichtig ist, weil man denkt oft, man braucht einfach nur den Film, wenn er aus dem Labor kommt, so angucken. Nein, man muss ihn projizieren und dann auch mit dem Original vergleichen. Und das war für uns so entscheidend, dass wir gesehen haben, diese Gradationsstufen, die dieser Schwarz-Weiß-Film bietet, der ist für die Lesbarkeit dieser feinen Zeichnungen sehr wichtig.
Am Ende bleiben alle Staubkörner, die schon auf dem Original zu sehen waren, auch auf den Duplikaten erhalten. Und manchmal brauchen die Dias dann noch den richtigen Projektor, um genau so auf der Leinwand zu erscheinen wie beim ersten Mal. Also muss Barbara Sommermeier auch nach den alten Geräten fahnden, nach Geräten, die schon seit Jahrzehnten nicht mehr produziert werden. Im Lager der Kunsthalle zeigt sie den Telex Karamate 4000, einen klobigen, vollautomatischen Diabetrachter mit eingebautem fernsehergroßen Projektor. Daneben die Großpackungen mit alten Glühbirnen.
Das ist natürlich auch eine Technik, die nicht sehr stabil ist und die sehr schnell defekt ist. Deswegen haben wir hier ein paar Ersatzteile und ein paar Ersatzgeräte schon mal auf Vorrat gekauft. Und bei den Leuchtmitteln, die hier auch gelagert sind, ist es eben so, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo es das Glühlampenverbot entstand, da haben wir uns mit der Sammlung befasst und geschaut, wo wir Leuchtmittel haben und benötigen und haben versucht, die sozusagen dann bald nicht mehr zu kriegen sind, auf Vorrat zu kaufen.
Am Ende müssen Barbara Sommermeier und ihr Team nach immer neuen Möglichkeiten suchen, wie die erleuchteten, beleuchteten oder leuchtenden Kunstwerke des Hauses bewahrt werden können.
Jede Skulptur hat einen bestimmten Farbcharakter, eine bestimmte Wirkung, die mit verschiedenen Leuchtmitteln erwirkt werden kann. Und das zu verstehen und zu lernen und da dann geschickt sozusagen das zu ergänzen, was zur Verfügung steht. Oder vielleicht auch irgendwann zu sagen, es geht nicht mehr, wir können es nicht mehr ausstellen. Das ist manchen Kunstwerken dann auch ein Punkt, der vorkommen kann.
Und so läuft der alte Röhrenfernseher, den einst Josef Beuys in seine Installation, das plastisch-thermische Urmeter, eingebaut hat, schon lange nicht mehr. Jetzt steht der Kasten mit immer grauer Mattscheibe in der Hamburger Kunsthalle. Daneben an der Wand zeigt jetzt ein flacher Monitor die alten, heute digitalisierten Beuys'schen Filmsequenzen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Gabi Wuttke.
In Frankfurt entsteht voraussichtlich ab dem Spätsommer eine jüdische Akademie. Wie der Zentralrat der Juden in Deutschland bekannt gab, erteilte die Stadt heute die nötige Baugenehmigung. Sie wird zu dem Projekt 3 Millionen Euro beisteuern, ebenso viel wie das Land Hessen. Der Bundestag soll 7 Millionen Euro Zuschuss bewilligt haben. Nach Angaben des Frankfurter Gemeindevorsitzenden Schnabel soll die jüdische Akademie den Diskurs über jüdisches Leben und jüdische Kultur in die Bevölkerung hineintragen. Ihr Fortbildungsangebot richte sich gleichermaßen an Juden und Nichtjuden. Die Wirkungsstätte des Thomanerchors hat, wie die evangelische Gemeinde erst heute bekannt gab, in der Silvesternacht mindestens 4 wertvolle Buntglasfenster aus dem 19. Jahrhundert und eines aus dem Jugendstil eingebüßt. Denn Unbekannte warfen Pflastersteine in mehr als 20 Scheiben der Leipziger Thomaskirche. Der Schaden an der Bachschen Wirkungsstätte könne noch nicht beziffert werden. Von der Liedzeile »Advent, Advent, ein Bulle brennt« der Zwickauer Punkband Harlekins, in der die heutige sächsische Justizministerin Katja Mayer vor mehr als 20 Jahren Bass spielte, hat sich die Grünen-Politikerin distanziert. Sie habe immer gesagt, nicht alle Texte, zu denen sie mit 16 gespielt habe, später inhaltlich zu teilen, sagte die 50-Jährige. Die AfD hatte Mayer nach dem Angriff auf einen Polizisten in Leipzig-Konnewitz in der Silvesternacht vorgeworfen, früher Gewalt befürwortet zu haben. In der nächsten Woche beginnen in Potsdam die Arbeiten für das Museum zeitgenössischer Kunst des Unternehmers Hasso Plattner. Umgebaut wird dazu ein ehemaliges Terrassenrestaurant. Im Herbst nächsten Jahres soll das umgewidmete ehemalige Minsk wieder eröffnen. Lange Zeit war geplant gewesen, das Gebäude abzureißen. Zu seinem Geburtstag vor 3 Jahren hatte der 66-jährige Plattner der Stadt Potsdam das Museum Barberini geschenkt, das große Teile seiner Privatsammlung beherbergt. Nach mehr als 60 Jahren unter Verschluss werden Briefe des amerikanischen Dichters T.S. Eliot erstmals veröffentlicht. Etwa 1000 Schriftstücke, die der Lyriker über ein Vierteljahrhundert an seine enge Freundin Emily Hale schickte, sind für Literaturwissenschaftler aus aller Welt von besonderem Interesse. Denn über das Verhältnis der beiden wird seit langem spekuliert. Sie hatte verfügt, dass die Briefe erst 50 Jahre nach ihrem bzw. Eliots Tod veröffentlicht werden dürften. In der Universität Princeton sind sie nun zu lesen.
Heute, vor 150 Jahren, wurde der Bildhauer Ernst Barlach geboren, der vor allem durch seine Skulpturenwelt bekannt wurde, die in zahlreichen Museen und Kirchen zu sehen sind. Barlach war aber nicht nur Bildhauer und Zeichner, er hinterließ auch ein umfangreiches erzählerisches Werk, Dramen, Briefe, die jetzt in einer 11-bändigen Werkausgabe erscheinen. Herausgeber ist die Ernst-Barlach-Gesellschaft, die in ihrem Museum in Ratzeburg den Geburtstag mit einem multimedialen Projekt begeht, und mit der Kuratorin von Barlach 2020. Mit Heike Stockhaus bin ich jetzt verbunden. Guten Abend, Frau Stockhaus.
Ja, guten Abend.
Wie sieht denn dieser multimediale Denkraum, den Sie da ersonnen haben, aus? Was ist da geplant?
Die Basis sozusagen ist, die, nennen wir das mal Timeline oder historische Chronologie, wo Sie sozusagen als Besucher sich selber den Hintergrund, die vielen verschiedenen Einflüsse, zum Beispiel um ein bestimmtes Werk heraussuchen können. Sie klicken also beispielsweise, sagen wir mal, auf den Singenden Mann von 1928 und dann finden Sie dort sowohl biografische Fakten zu Ernst Barlach, Sie finden aber auch politische, sogar weltpolitische Zusammenhänge, beispielsweise wenn man an die russische Revolution denkt oder die Entwicklung in China, in den USA. Also es ist europäisch und weltpolitisch, was dort geschichtlich erzählt wird. Und Sie haben eine dritte Ebene, die sich immer direkt mit dem jeweiligen, was Sie interessiert, Werk oder biografischem verbindet. Das ist Kulturgeschichte. Also Sie erleben im selben Jahr, sehen Sie dann auch, dass irgendwelche berühmten Bücher erschienen sind oder Opern aufgeführt wurden oder Dinge, die eben von besonderer kultureller Bedeutung sind.
Wenn man Barlach da so im Kontext seiner Zeit sehen kann, kommt gleich die Frage auf, die jetzt aktuell in einem Zeitungsartikel diskutiert wurde, ob es sich bei ihm um einen zweiten Fall Nolde handelt. Und zwar wurde da gesagt, er selbst sah sich ja als Emigrant im Vaterland. Seine Werke wurden ab 1935 zerstört. Es wurde auch gegen ihn gehetzt. Aber er war ja kurzzeitig, hat er wohl mit dem NS-Studentenbund sympathisiert und einen Aufruf der Kulturschaffenden 1934 unterschrieben. Was findet man bei Ihnen da für eine Einschätzung? Ist das ein zweiter Fall Nolde?
Nein, auf gar keinen Fall. Es ist völlig anders. Es ist schon durch die Geschichte, die Barlach schon auch vor 1933, das fing ja viel früher an, durchlebt hat in Deutschland. Also seine Bildwerke, wir nennen sie eigentlich gerne Friedensmale, die Mahnmale sozusagen im Gedenken an den Ersten Weltkrieg, die waren ja schon 1929, die Errichtung des Magdeburger Mahnmals war massiv umstritten. 1930 die Aufstellung des Hamburger Ehrenmals ist nur noch in so einer Nacht- und Nebelaktion passiert, weil der Hamburger Senat bereits eben zu großen Teilen schon völkisch besetzt war. Und das zieht sich weiter fort. Das Interessanteste ist eigentlich, dass schon der erste Bildersturm vor 1933, nämlich 1930 in Weimar, in den Weimarer Museen stattgefunden hat. Thüringen war schon NSDAP regiert. Und dort hat man 70 Kunstwerke aus den Weimarer Museen entfernt. Heckel, Beckmann und so weiter. Von Barlach waren da nur 7 Lithografien, noch nicht mal eine Skulptur dabei. Es hieß aber in den Schlagzeilen, und das war die Pressemitteilung eben des Kulturministeriums, die herausgegeben wurde, Weimar gegen Barlach Richtung in der Kunst. Kampf gegen das ostische und das minderrassige Untermenschentum. Also das ist überhaupt nicht ähnlich wie bei Nolde, der ja nun wirklich nachweislich für die NSDAP sich eingesetzt hat, auch als Künstler.
Jetzt ist Ernst Barlach ja eben auch zu seiner Zeit als Dramatiker in Erscheinung getreten. Es erscheinen seine Werke auch in 11 Bänden in der Ernst-Barlach-Gesellschaft. Was zeichnet denn sein erzählerisches Werk aus? Was beschäftigt den bildenden Künstler Ernst Barlach in seinen Schriften?
Ich kann dazu sagen, ich bin jetzt seit 32 Jahren Kuratorin für Ernst Barlach und mir ist es noch nie, wirklich noch niemals langweilig geworden, mich mit diesem Künstler zu beschäftigen, weil er so ein komplexes Werk hinterlassen hat, was eben auch hochphilosophisch ist. Und seine literarischen Schriften sind ja sehr unterschiedlich. Es gibt ja 8 Bühnendramen, das wissen viele gar nicht, die auch eine ganz große Aufführungsgeschichte haben. In diesen Bühnendramen bricht er eigentlich die großen weltphilosophischen Themen runter auf das, was wir Menschen sind und tun könnten, wenn wir besser wären sozusagen, wenn wir nicht immer von den niederen Eigenschaften und Emotionen geführt werden, wie Neid, haben wollen, wie Eifersucht, auch Dinge wie Midlife Crisis, irgendwelchen Gurus hinterherrennen, die einem die schöne heile Welt versprechen. Also hochaktuelles Personalmaterial sozusagen, kann man sagen. Das ist, sind die Dramen. Und in seinen zahlreichen Prosa-Schriften, es gibt ja alleine zwei Romanfragmente und unendlich viele Kurzprosa, da ist er eben auch vor allem sehr philosophisch. Also spiegelt sich ja auch im bildnerischen Werk wieder. Aber es sind eben die wirklich die permanent die großen Fragen, wie können wir eigentlich diese Welt zu einer besseren machen?
Und macht ihn denn diese Komplexität und dass er auf so tiefe Weise eben das Allgemeinmenschliche da erfasst, auch so gut kompatibel zur jüngeren Generation? Denn Sie gucken ja auch in die Zukunft. Es gibt ja auch Barlach Go Young bei Ihnen auf der Plattform und da sind richtig viele junge Leute involviert, die sich mit ihm auseinandersetzen und er spricht die ja offenbar an, nicht?
Ja, er spricht die an. Er spricht ja eigentlich alle Generationen von Menschen an, die auch heute, 100 Jahre später, leben und sich mit bestimmten Fragen beschäftigen. Das übergeordnete Suchen in seiner Kunst war immer das Suchen und der Beitrag zu einer besseren Welt. Davon war er getrieben, davon ist sein Werk getrieben insgesamt. Und er hat eben zu Beginn des 20. Jahrhunderts vieles beobachtet und antizipiert, was uns heute massiv, ja noch viel massiver als vor 100 Jahren beschäftigt. Und das sind vor allem die Frage, kann es eine sozial gerechte Gesellschaft geben? Warum gibt es die nicht? Warum sind wir nicht in der Lage, die zu erschaffen? Und damit einhergehend auch die Frage, was für einen Raubbau betreiben wir unter dem Mantel des Fortschritts und der Fortbewegung, was für einen Raubbau betreiben wir mit der Schöpfung, mit der Natur und letztendlich auch die Frage, warum können wir keine friedliche Welt gestalten? Das waren ja seine großen Kernthemen und das sind natürlich für Menschen heute wesentliche Themen. Was bedeutet denn eigentlich das Glück und Wohlbefinden von uns Menschen? Was bedeutet das? Bedeutet es, dass ich nur immer weiter in dieser Konsumwelt mich platziere, indem ich neue iPhones habe oder indem ich sozusagen nur das bin, was ich habe? Oder wie Barlach eben die Frage immer wieder gestellt hat, ist das Sein, mein Wohlbefinden, mein Glücklichsein nicht abhängig von ganz anderen Faktoren? Und welche sind das heute? Und das ist eine unglaublich interessante Reise, die wir ja auch durch das, was wir im Museum machen, dem Besucher anbieten wollen. Zum Beispiel dieses Zurückblicken können auf alle möglichen Implikationen, die um ein Werk, was man im Museum sieht, herum existiert haben, diese Zeiteinflüsse, die zu reflektieren und zu reflektieren, ja, wie sind wir denn da hingekommen, wo wir heute sind? Das ist ja eigentlich die spannende Frage, die man mit Kunst, eben der Kunst von Ernst Barlach, transportieren kann.
Heike Stockhaus, die Kuratorin des multimedialen Projekts Barlach 2020 der Ernst-Barlach-Gesellschaft. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Stockhaus.
Ja, sehr gerne.
Und mehr zum Projekt finden Sie auch unter der Homepage der Ernst-Barlach-Gesellschaft ernst-barlach.de. Windräder sind vor allem in den Augen vieler Menschen, die in unmittelbarer Nähe zu den Anlagen leben, ein Ärgernis. Und das nicht nur, weil die Räder laut und hässlich sind. Um die zum Teil erbitterten Gegner der Windräder milde zu stimmen, schlägt die SPD jetzt eine Prämie vor, eine Art Windbürgergeld, das die Akzeptanz für diese Form der erneuerbaren Energie verbessern soll. Ich bin jetzt mit der Schriftstellerin Julie C. verbunden, die in ihrem Roman Unterleuten ein ganzes brandenburgisches Dorf am Konflikt um einen Windpark scheitern lässt. Guten Abend, Frau C.
Schönen guten Abend.
Windräder lieferten in diesem Jahr so viel Energie wie noch nie. Trotzdem ist der Ausbau ja fast zum Erliegen gekommen, weil so viel dagegen geklagt wird. Was halten Sie von diesem Vorschlag der SPD? Ist das ein guter Weg, die Leute mit Geld gewogen stimmen zu wollen oder zu beschwichtigen? Kann sowas funktionieren?
Ehrlich gesagt, also ich finde es spannend, ob es funktionieren wird. Also was auf jeden Fall gemacht werden muss, und das ist ja auch, was die SPD antreibt und was so langsam auch allgemein, glaube ich, ins Bewusstsein der Politik sickert, ist, dass die Gewinnung von alternativen Energien schon in irgendwie einer sozialverträglichen Form durchgeführt werden muss. Weil das Problem ist ja sehr häufig, dass solche Entscheidungen in den großen Städten fallen, da wo eben auch die Machtzentren sind und die Menschen, die aber hinterher mit den konkreten, in dem Fall Turbinen eben leben müssen, die leben halt auf dem Lande Und dann entsteht eben dieses Gefühl einer Abspaltung oder einer Zweiklassengesellschaft, wo die einen entscheiden und die anderen haben die Folgen zu tragen. Und Windrad ist jetzt ein Beispiel, aber ich glaube, wir sehen das in einem ganz großen Stil gerade in unserem Land, wie sich da sozusagen die Ufer voneinander trennen. Und ob Geld dann die Brücke sein kann, weiß ich nicht. Wenn ja, fände ich es okay. Wenn jemand sagt, okay, ich kriege so und so viele im Monat und dafür gucke ich auf das Windrad, damit bin ich zufrieden, soll es mir recht sein. Hauptsache, die Akzeptanz ist da.
In Ihrem Roman in Unterleuten, da gibt es eine Versammlung in der Dorfkneipe und da bekommen die Anwohner einfach mitgeteilt, dass jetzt ein Windpark bei ihnen gebaut wird. Löst denn sowas auch diese eigentliche Wut und den Widerstand aus? Dass da, Sie haben schon gerade Stadt-Land-Gefälle genannt, aber gibt es da auch so einen, die da oben beschließen irgendwas und wir hier vor Ort, wir müssen damit leben?
Das ist in dem Fall dasselbe. Also ich glaube, wir würden die Gesellschaft besser verstehen, wenn wir nicht so sehr mit oben und unten uns das bildlich erschließen, sondern vielleicht eher mit drinnen und draußen im Sinne von Zentrum und Peripherie. Also das ist genau der Punkt, dieses Gefühl, dass Entscheidungen eben an anderen Orten getroffen werden. Und es ist nun eben auch tatsächlich so, dass die Lebensverhältnisse in Städten und auf dem Land grundverschieden sind. Das war schon immer so. Also einfach, was macht den Alltag aus? Was sind die Probleme? Was sind die Bedingungen? Und jetzt gerade, wo es eben so mit vermehrter Rasanz um Klimaschutz und Umweltpolitik geht, bricht das geradezu auf. Also das erlebe ich halt in meinem eigenen Umfeld. Ich wohne ja tatsächlich richtig auf dem Land, also richtig in der Provinz. Das erlebe ich jeden Tag, wie die Leute, die hier ansässig sind, immer ungehaltener werden über die Entscheidungen, die wir politisch mit grünen Gedanken tragen, weil die natürlich schon verstehen, dass Klimaschutz wichtig ist. Die sind nicht blöd. Aber es entstehen dadurch oft Auswirkungen auf das Leben hier draußen, die tatsächlich die Unzumutbarkeit überschreiten sozusagen.
Was denn zum Beispiel?
Also ein großer Streit ist ja zum Beispiel auch das mit dem Düngen, wo, also es hat jetzt mit Klima nicht so viel zu tun, aber es ist eben auch ein Umweltthema zu sagen, man muss halt schauen, dass man das Grundwasser schützt und bestimmte Nitratwerte und so weiter nicht zu hoch werden lässt. Das sind gewiss legitime Anliegen. Ich kenne mich da auch zu wenig quasi mit den biologischen und technischen Fakten aus. Was aber eben tatsächlich auch nicht vergessen werden darf, ist, dass viele Landwirtschaften gerade hier draußen, wo die Böden nach Jahrzehnten der DDR-Monowirtschaft wirklich ausgelaugt sind, ohne Düngemittel einfach überhaupt keine Erträge erzielen können. Und ich kenne hier viele Bauern, also Kleinbetriebe auch wirklich persönlich, die am Existenzminimum wirtschaften und wahnsinnige Belastungen in ihrem Leben hinnehmen. Und wenn man denen dann sozusagen von Berlin aus sagt, naja, also ich übertreibe jetzt so ein bisschen, ja, düngen dürft ihr jetzt halt auch nicht mehr, ja, dann stehen die da und zeigen die Handflächen und sagen, ja, sagt mal, wollt ihr uns irgendwie verarschen? Versteht eigentlich kein Mensch, was wir hier draußen jeden Tag machen. Und das ist so diese Kluft, von der ich da spreche.
Können Sie denn, während Sie das beobachten, als eine ja sehr engagierte Staatsbürgerin, Sie fühlen sich ja offenbar nicht draußen, obwohl Sie draußen am Land leben, haben Sie schon eine Idee entwickelt, wie man den Leuten das Gefühl geben kann, dass sie auch unbedingt drinnen sein sollten und sich irgendwie da politisch eingebunden fühlen oder selber einbinden?
Ich glaube gar nicht, dass wir sozusagen die nach drinnen holen müssen, sondern ich würde den Weg eher umgekehrt sehen. Also es gibt aus meiner Sicht keine Verpflichtung zu politischem Engagement. Es gibt aber eine Verpflichtung der Politik, eine gerechte Daseinsvorsorge zu betreiben, die tatsächlich möglichst viele Menschen der Gesellschaft mit umfasst und sich eben nicht auf Zentren konzentriert. Und was uns gerade so ein bisschen passiert in den letzten Jahren besonders, ist, dass wir immer moralischer politisch argumentieren. Also wir erklären bestimmte Ziele für sakrosant, sei es jetzt irgendwie der Klimaschutz oder irgendwas anderes. Und dann haben wir das Gefühl, dem muss sich jetzt alles andere unterordnen. Und wer dazu nicht bereit ist, sei er nun ein Bauer oder ein aufs Windrad Gucker oder wer auch immer, der ist dann irgendwie dumm oder böse oder geht gar nicht. Und so entsteht eine Animosität, ja, also weil man ein Ziel verabsolutiert und alle, die dann sagen, ja, aber das betrifft uns doch ganz schmerzhaft, sind dann irgendwie die Leute, die nichts checken oder die, ja, vielleicht sogar böse oder schlecht sind. Und das ist eine ganz arg gefährliche Art, Politik zu machen. Und das wäre, glaube ich, der Weg, zu versuchen, da wegzukommen und einander mehr zuzuhören und zu gucken, was sind denn die Probleme und inwieweit haben die vielleicht auch Berechtigung.
Und vielleicht auch die Windräder und deren Sinnhaftigkeit besser erklären, anstatt einfach nur Geld anzubieten?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das wird oft so gesagt, naja, man muss das alles kommunizieren und ganz arg transparent machen und vielleicht so, wie heißt es dann immer so schön, so Mitwirkungsrechte im Bauplanungsverfahren. das ist sehr nett und pädagogisch gedacht, aber am Ende steht da halt ein sauhässliches, brummendes Teil, was womöglich noch gesundheitsgefährlich ist oder was Leute zumindest so empfinden. Und das reicht dann ja auch, um psychosomatisch beeinträchtigt zu sein, egal was die neueste Studie dazu gesagt hat. Also Fakt ist, die Leute leben ja damit. Und ob das durch ein bisschen Kommunikation und Erklärung sich sozusagen wegreden lässt, also das ist nicht so ganz meine Erfahrung. Also den Leuten sozusagen ihren Widerwillen abzukaufen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schnöde, dass man sagt, naja, und dann muss wieder mit Geld gemacht werden. Aber wie gesagt, wenn die Leute damit dann zufrieden sind und sagen, okay, weil ich meine, Armut ist hier auch ein Riesenthema, die Leute haben hier so wenig Geld, dass ich mich manchmal frage, wie die überhaupt überleben. Das klingt jetzt auch zynisch, aber es ist die Realität. Also was bringt es, sie nicht zu sehen? Ja? Und wenn man sagt, die kriegen dafür Geld angeboten, wo sie sich gut fühlen, gewertschätzt und wo sie das Gefühl haben, das lohnt sich, dann ist es ja in Ordnung. Also das ist ja nicht der einzige Bereich im Leben, wo einem sozusagen mit Geld das Unangenehme etwas schmackhafter gemacht wird. Im Job erlebt man das eigentlich jeden Tag.
Sagt die Schriftstellerin Julie C. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gern.
Und der Roman, wenn Sie nochmal mit literarischen Mitteln sich in den Windpark-Konflikt vertiefen wollen, heißt Unterleuten und ist unter anderem als Taschenbuch bei BTB für 12 Euro erschienen. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Ulrike Timm.
Das Jahr ist noch sehr jung, aber es gibt schon Preisträger. Osnabrück, ausgezeichnet als nachhaltigste Großstadt Deutschlands. Alexander Menden von der Süddeutschen Zeitung machte sich auf gen Norden und erkundete unter anderem ein neues Wohngebiet, in dem ein geschütztes Magerrasenbiotop ebenso festgeschrieben ist wie die obligatorische Begrünung der Flachdächer. Magerrasen meint nicht bloß, wie die Pressebeschauerin irrtümlich vermutete, der kommt immer und überall klar bei Regen, Wind und Sonne. Weit gefehlt, Magerrasen ist geprägt von Kraut- und Halbstrauchgewächsen, sagt Wikipedia, und Magerrasen ist tendenziell auf dem Rückzug im Bestand bedroht. Nur nicht in Osnabrück. Wieder was gelernt. In Osnabrück also Magerrasen im Neubaugebiet, kluge Radwegeplanung trotz vielbefahrener Umgehungsstraßen und als Clou sehr ernsthaft angedacht, ein solarbetriebenes Schwebebahnnetz. Na bitte, geht doch Leute, auf nach Osnabrück. Worauf die dortigen Stadtväter und Mütter zu Recht stolz sind, viele Ressorts haben erfolgreich zusammengearbeitet, nachhaltig geplant, viele Mosaiksteinchen zusammengesetzt. Chapeau. Die Taz beschäftigt sich mit einem Vorschlag des Verbands der Automobilindustrie, das Anwohnerparken einkommensmäßig zu staffeln. Klingt nett, ist aber ein ziemlich durchsichtiges Manöver, findet die Taz. Denn ein Autoverband möchte natürlich, dass Autofahren und also auch Autoparken angenehm ist. Aber jetzt schon kann man das etwa in Berlin für 85 Cent monatlich, spottbillig. Und wir reden hier über mehrere Quadratmeter öffentlichen Raums. Gibt es irgendwo noch Wohnungsmieten für so einen Preis, fragt die Taz und meint, der Vorschlag vernebele die eigentliche Debatte, nämlich darüber, was wir als Gesellschaft eigentlich Sinnvolleres machen wollen mit den ganzen öffentlichen Flächen, auf denen Tag ein, Tag aus private Autos stehen, von einer Größe, die manchmal die eines Zimmers übersteigt. Falsch abgebogen, so das Taz-Fazit zur Idee, die Preise fürs Anwohnerparken zu staffeln. Einen Nachhaltigkeitspreis gibt es dafür jedenfalls nicht. Brexit kommt, aber Potter bleibt, freut sich die Neue Zürcher Zeitung, denn in Frankreich stehen die Harry-Potter-Romane der Britin J.K. Rowling auf Platz 1 der Lieblingsbücherliste. Der kleine Zauberer fegt damit die Nationalheroen Proust, Flaubert oder Hugo vom Platz. Ein Kinderbuch an der Spitze, wenn das kein gutes Omen für das junge Jahrtausend ist, frohlockt die Neue Zürcher Zeitung und weiter. Sofern es stimmt, dass Literatur die Welt und das Dasein abbildet, ja geradezu vorwegnimmt, kann das nur heißen, wir stecken schon mitten in einem kindischen Zeitalter. Das wäre für einmal eine gute Nachricht. Die Bereitschaft, nun alles anders und natürlich besser zu machen als bisher, ist niemals so groß wie in den ersten Tagen des neuen Jahres. Lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen, vermuten einen Besinnungsaufsatz über scheiternde Vorsätze und gucken schon ganz schuldbewusst. Omega-3-Fettsäuren aus Fisch sollen ja für alles Mögliche gut sein und unter anderem vor Arteriosklerose schützen und nun das. 4 Inuit-Mumien. Ausgebuddelt in den 1920er Jahren wurden wissenschaftlich untersucht mit dem Ergebnis, dass die Menschen an Arteriosklerose litten. Dass Inuit in einer Zeit, in der die Moderne mit all ihren Verheerungen noch nicht über Grönland hereingebrochen war, sich viel im Freien bewegt und reichlich fetten Fisch gegessen haben, kann man getrost annehmen. Woher also die Arteriosklerose? Die Forscher verweisen auf Untersuchungen an den Mumien, die einer massiven Rußbelastung ausgesetzt waren. Die Tranlampen, so scheint es, setzten den Inuit möglicherweise mehr zu als uns der Großstadtsmog. Fazit der FAZ: Gegen manchen Lebensstil kam auch der Fisch nicht an.
Das war der Blick in die Feuilletons mit Ulrike Timm. Der frühere US-Präsident Barack Obama gibt zum Jahresende ja gern seine Lieblingsbücher, Serien und Filme bekannt. Und dabei war 2019 für ihn auch Transit von Christian Petzold dabei, der gerade im Schnitt sitzt für seinen neuen Film Undine.
Du weißt, wenn du mich verlässt, und du hast mir ja versprochen, dass du mich immer liebst, wenn du mich verlässt, dann muss ich dich töten. Ich gehe jetzt hier rüber, ich habe eine Führung in der Senatsstelle. Die dauert eine halbe Stunde und dann komme ich hier wieder zu dir zurück und du sitzt dann noch hier, du nimmst mich in die Arme, du küsst mich und du sagst, du liebst mich. Aber wenn du gehen solltest, dann musst du sterben. Und das ist der Anfang. Dann geht sie hinüber und hält einen Vortrag über Berlin und sie kommt zurück und er ist nicht mehr da, aber sie will nicht mehr töten und das ist ihre Geschichte.
Sagt Christian Petzold. Mehr über seinen neuen Film Undine können Sie von dem Filmemacher morgen früh in Deutschlandfunk Kulturstudio 9 hören. Dort erzählt er nach 8 Uhr, woran er gerade arbeitet. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.